Und herzlich willkommen bei Alles außer Toplisten, dem brettspieligsten Podcast des Seit und der Seit vom Äther. Ich bin Sandra oder auch Reska spielt auf Instagram und das war Luxemburgisch.
Und das war unsere zweite Folge von der Podcast mit der Maus. Danke, Sandra aus Luxemburg. Du hast auch dir hiermit ein Denkmal gesetzt und auch euch herzlich willkommen zu Alles außer Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits des Äthers mit meinem kongenialen Partner, der Glatze aus Ostfriesland, mit JD the People Steffens.
Wir haben uns ein Denkmal gebaut und jeder Vollidiot weiß, dass das Leben versaut? Nein, ich weiß es nicht mehr. Text vergessen, scheißegal. Moin ihr da draußen. Kongenial ist ganz schön und moin Olli.
Es ist heute auch wieder heiß. Und wie ihr in der letzten Folge oder eigentlich der vorletzten Folge wahrscheinlich schon gehört habt, es tut nicht so wirklich gut, wenn wir unter Hochtemperaturen podcasten müssen. Aber wir geben uns Mühe, dass ihr auch heute wieder natürlich eine gute Unterhaltung bekommen werdet, dass ihr ein paar sehr schöne Brettspieltitel habt. Und wir haben natürlich heute auch eine Gästin dabei, über die wir uns megamäßig freuen. Denn eigentlich hat sie den Podcast schon seit längerer Zeit verstärkt, aber immer nur so ganz kurz und eher in unserem Kennst du das schon Junior-Format. Herzlich willkommen, liebe Annika. Danke, dass du mit uns podcasten wirst.
Ja, moin. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, das ist gar keine Frage. Du hast uns jetzt schon in mehreren Folgen bereichert und das ganze Kinder-Kennst du das schon-Format ist ja im Prinzip auf deine Expertise zusammengeschnitten. JD hat ja Kinder, das ist auch eine Qualifikation, aber du weißt ja, worüber du redest, denn du bist Mutter und du hast auch eine gemeinsame Leidenschaft mit uns geteilt, nämlich du hast auch für das Spielecafé der Generationen rezensiert und hast da eben Spiele unter dem Aspekt rezensiert, wie tauglich sie für Jung und Alt sind. Und heute werden wir uns eben mit dir ein bisschen über das Jung unterhalten. Aber ich glaube, aufgrund der räumlichen Nähe, denn ihr seid beides Ostfriesen.
Ich bin nicht so richtig, aber das sind
Kleinigkeiten. Das erste große Geheimnis wird jetzt gleich gelüftet. Erzähl uns bitte mehr davon, warum du keine Ostfriesin bist.
Ja, ich bin tatsächlich in Hagen, Westfalen geboren und habe die ersten 3 Lebensjahre in Schwerte gewohnt. Das ist im Ruhrgebiet. Ja, Grenze zum Sauerland, weiß ich nicht. Wahrscheinlich die da jetzt wohnen, steinigen mich jetzt gleich. Aber und dann, ja, im zarten Alter von fast 4 Jahren bin ich nach Ostfriesland gezogen.
Ja, und jetzt geben wir ab an den Ostfriesland-Korrespondenten, der dir weiter intellektuelle Fragen zu deinem Lebensabschnitt ganz oben stellen wird.
Das ist korrekt. Übrigens witzig, meine Mutter kommt ja auch aus Lüdenscheid. Also ich bin ja auch halber Westfale. Das habe ich das schon mal gesagt?
Du hast es schon mal erwähnt.
Ich habe schon mal erwähnt. Okay, jetzt habe ich es immer verstärkt quasi. Aber die Nähe von Hagen und Lüdenscheid ist gar nicht so, also die ist gar nicht so weit weg.
Nee, stimmt.
Witzig übrigens auch, wie wir uns kennengelernt haben. Soll ich das auch nochmal kurz erzählen?
Come on, dish girl, dish.
Okay, pass auf. Wir haben uns tatsächlich über das Café der Generation kennengelernt.
Ja, 2 Ostfriesen treffen sich bei einem Verein in Bayern. Schöner kann eine Geschichte nicht anfangen.
Nein, das stimmt. Ja, da haben wir uns angeschrieben und irgendwann haben wir uns zum Spielen, glaube ich, getroffen, ne? War das?
Ja, bei Schule und Spiel.
Genau, bei Schule und Spiel, genau. Da ist Annika auch immer ganz aktiv mit dabei. Annika, magst du einfach mal ein bisschen über dich erzählen?
Ja, ich bin Erzieherin im wirklichen Leben und bin jetzt gerade dabei, Fachkraft für Gesellschaftsspiele zu werden tatsächlich. Habe schon immer gerne gespielt und jetzt mit den eigenen Kindern natürlich noch ein bisschen mehr und finde es einfach toll, was man mit Brettspielen alles bewirken kann, was man alles machen kann und vor allen Dingen dieser Bildungskontext, das finde ich einfach total spannend und habe da großen Spaß dran.
Du machst ja gerade eine Weiterbildung. Mhm. Magst du da ein bisschen was zu erzählen und was du auch letzte Woche gemacht hast?
Ja, also ich mache ja die Weiterbildung bei der Brettspielakademie als Fachkraft für Gesellschaftsspiele und da war jetzt letzte Woche das letzte Modul Thema Praxis in Herne im H2Ö im Spielezentrum und da ging es eigentlich hauptsächlich um Erklärkompetenzen, da durfte oder hatte man auch vorher die Aufgabe, ein Spiel vorzubereiten, was dann da erklärt wurde in einer Kleingruppe. Und Spielehilfen, wie kann ich Spiele verändern, wie kann ich Spiele anpassen, was mache ich mit der Öffentlichkeitsarbeit, wie bin ich mit Datenschutz und Urheberrecht und so auf der sicheren Seite. Also es war schon, ja, doch ganz spannend und auch mal ganz andere, naja, so andere Kontexte nochmal für Brettspiel.
Und wann wird die Ausbildung für dich erfolgreich abgeschlossen sein?
Ich hoffe im Oktober. Also im Oktober darf ich da meine Abschlussarbeit präsentieren. Mein Projekt ist jetzt vor 2 Wochen gerade durch gewesen, genau. Ja, dann darf ich das Ganze präsentieren und hoffe, dass ich dann das Zertifikat in den Händen halte.
Kannst du uns verraten, wie genau der Titel deines Projekts heißt?
Ja, mein Projekt heißt Eine Reise in die Welt der Brettspiele.
Da würde ich ja sofort mitfahren.
Das ist doch schon mal vielversprechend für das, was heute kommt. Damit haben wir auch einen wunderbaren Bogen geschlagen zu dem, was wir hier in diesem Podcast machen, denn wir reden über Brettspiele. Und Annika, du als treue Hörerin des Podcasts, und wir wissen ja, wo du auch den Podcast hörst, du bist nämlich eine Autohörerin und du arme Wutz, du musst immer dann hören, wenn deine Tochter im Schwimmtraining ist, hast du uns verraten. Und das solltest du nicht tun, du solltest uns nichts verraten, denn wir plaffern es weiter. Weil du ja weißt, wie das hier im Podcast funktioniert, haben wir die Kategorie Außer Lameng, in der wir über Spiele reden, die wir in der letzten Zeit kürzlich gespielt haben und von denen wir glauben, dass sie erwähnenswert sind, aus guten oder aus schlechten Gründen. Und JD, würdest du mal wieder eins deiner wirklich außergewöhnlichen Spiele vorstellen?
Ich spiele in letzter Zeit ja eher so kleinere Spiele. Ich komme momentan leider nicht dazu, größere Spiele zu spielen. Wobei ich mir letztens Tea Garden zugelegt habe und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich fange es trotzdem mit einem kleineren Spiel an. Push von Ravensburger. Das ist ein kleines Kartenspiel, was ein bisschen Push-Your-Luck-Elemente hat. Oder ein großes Push-Luck-Element. Also du hast Karten von 1 bis 6 in 5 verschiedenen Farben. Und wenn du dran bist, ziehst du eine Karte, legst sie in die Reihe aus. Also es gibt 3 Reihen insgesamt. Und in einer Reihe darf nicht die gleiche Zahl und nicht die gleiche Farbe sein. Das ist das Push-Luck-Element. So, und dann gibt es noch Sonderkartenwürfel. Und wenn du in eine Reihe einen Würfel legst, also angenommen du sagst, ich höre auf, dann nimmst du dir die Reihe, das sind dann deine Punkte erstmal, die legst du vor dir ab und dann die nächste Person nimmt die zweite Reihe, die übernächste die dritte Reihe und wenn da ein Würfel mit drin ist, muss die Person würfeln und da sind dann die Farben drauf, die auch auf die Karten drauf sind. Und in der leichten Variante ist dann, wenn du grün würfelst, alle grünen Karten sind weg, also man will nicht würfeln. Und in der schweren Variante ist, wenn du grün würfelst, ist alles außer die grüne Farbe weg. So, und so spielst du eben, bis der Kartenstapel aufgebraucht ist. Ist mal eine ganz nette Abwechslung zu Uno und Skippo. Naja, und anderen Kartenspielen. Ja, ich habe die bösen Wörter gesagt.
Ist in Ostfriesland für euch beide auch die Formulierung eine ganz nette Abwechslung eigentlich immer negativ konnotiert? Weil ganz nett ist die kleine Schwester von ziemlich scheiße, oder?
Nee, also es ist tatsächlich, ja, ich weiß, was du meinst. Nee, es ist tatsächlich unterhaltsam. Also es ist gar nicht... Das habe ich auch schon wieder tatsächlich gesagt. Das wollte ich gar nicht. Es ist okay. Also es findet das reitet sich neu, aber das Push-and-Duck-Element ist ganz, ganz cool. Zu zweit ist das ein bisschen meh, aber es lebt halt dann auch, wenn man, ich glaube, zu 5 kann man insgesamt spielen. Wenn man es zu 5 spielt, ist das, habe ich auch schon gespielt, dann ist das eine ganz coole, ja, jetzt egal was ich sage, es klingt alles falsch.
Es wird nicht besser.
Es wird nicht besser. Ich mochte es und ich mag es. So, Punkt.
Ich glaube, ich habe meine Push-Spielerfahrungen eben mit 2 Personen und da hat es wirklich nicht überzeugt. Und deswegen war das auch so ein Spiel, das kam, das ging und war schon wieder aus der Erinnerung gelöscht. Annika, hast du denn einen regelmäßigen Brettspieltreff?
Nee, also bis jetzt leider noch nicht. Da unsere Jüngste ist jetzt halt auch gerade 2 und da ist es manchmal nicht so leicht, abends von zu Hause wegzukommen, wenn der Mann im Schichtdienst arbeitet. Das ist einfach so. Ich bin eigentlich ja relativ...
Ja, ohne zumindest mal, dass die Familienhilfe vorbeikommt.
Ja, mehr oder weniger regelmäßig bei JD beim Schule- und Spieltreff alle 2 Wochen dabei. Das versuche ich einzurichten. Ja, klappt meistens.
Und was hast du da gespielt?
Ja, also jetzt letzte Woche haben wir immer mal wieder Hits da auf dem Tisch tatsächlich. Also und das ist ja so ein Spiel, das spaltet ja die Meinung ähnlich wie Last Christmas von Wham. Entweder man hasst es oder man liebt es und dazwischen die Grauzone ist sehr klein. Wir mögen das ganz gerne. Also und mein Mann und ich spielen das auch oft so mal als Absacker abends so. Genau, und dann habe ich ja vor 14 Tagen mit meinen Kindern in der Projektwoche ganz viel gespielt. Und da war wirklich alles dabei. Kites haben wir viel gespielt. Flip 7, rauf und runter, in der großen Gruppe, in der kleinen Gruppe, nochmal vorwärts und nochmal rückwärts und dann doch noch eine Runde. Und dann nochmal zum Abschluss und zum Anfang sowieso. Also Flip 7 hat mich doch durchaus begleitet. Das hatten wir dann letzte Woche in Herne auch wieder auf dem Tisch. Also das kann man wirklich sagen. Flip 7 klebt an mir dran im Moment.
Und wenn du sagst, deine Kinder, dann sind es die Kinder in der Gruppe, die du betreust.
Ja, genau.
Wie alt sind sie?
Der 3. Klasse. Die sind ja so zwischen 8 und 9, ja.
Bevor wir uns heute getroffen haben, hatte ich noch die Gelegenheit, bei einem Brettspieltreff zu sein. Natürlich nur ein bisschen verkürzt, weil ich mich ja darauf gefreut habe, mit euch zu podcasten. Aber es hat genau gereicht, um die Architekten des Westfrankenreichs zu spielen. Es ist einfach ein wahnsinnig gutes Spiel. Es ist ein Worker-Placement-Spiel, das einige Dinge sehr anders macht. Das ist ja eins dieser Spiele aus diesen Champ-Phillips-Reihen. Da gibt's ja die Räuber der Nordsee, die Architekten des Westfrankenreiches, die Reisende Südtigris. Ja, und das war eben diese 2. Reihe und das Eröffnungsspiel. Und ich möchte euch allen den Tipp geben, das mal in der Besetzung mit 4, 5 oder 6 Personen zu spielen. Das macht wahnsinnig Spaß, weil für ein Worker-Placement-Spiel unglaublich viel Interaktion mit dabei ist. Das liegt zum einen an der Tatsache, dass wir eine Kathedrale bauen und uns da tatsächlich sehr um die Plätze rangeln und damit eben auch die Punkte. Und das hängt auch damit zusammen, dass wir uns gegenseitig eingesetzte Figuren quasi rauben können und sie in einen Knast bringen können, aus dem sie dann teuer ausgelöst werden müssen. Ratzfatz habe ich das Gefühl, ich habe mir auf dem Spielfeld hier was vorbereitet, denn je mehr Figuren ich eingesetzt habe, desto effektiver ist so ein Worker-Placement-Feld. Und dann kommt jemand anderes und entführt diese Figuren und ich kriege sie tatsächlich dann erst später weg. Das kann bis zur vollkommenen Starre führen und das hat nochmal wahnsinnig Spaß gemacht. Wir haben es zu fünft gespielt und wir haben, glaube ich, nicht länger als eine Stunde 15 gespielt, weil die Züge sehr schnell und sehr, sehr, sehr präzise ausgeführt werden können. Und dann geht das flapp, 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 flapp und dann bist du auch schon wieder dran. Und das ist wirklich also noch eine tolle Spielerfahrung gewesen. Bitte aber 4 Personen aufwärts. Mit bis zu 6 Personen kann es gespielt werden. Insgesamt sind diese Spielreihen sowieso sehr spielenswert. Mein Favorit aus dieser Westfrankenreich-Reihe ist allerdings die Paladinen des Westfrankenreichs. Das spiele ich vor allen Dingen gerne zu zweit, denn jede weitere Person macht es erheblich länger. Und deswegen viele Personen, die Architekten, wenige Personen, die Paladine des Westfrankenreichs. Ja, und dann gibt es dann noch den dritten Teil. JD, hast du den?
Die Burggrafen, das glaube ich, ne?
Genau, Burggrafen des Westfrankenreichs.
Ja.
Richtig gute Spiele, sehr zu empfehlen.
Hast du die Burggrafen habe ich noch nicht gespielt? Hast du das schon mal?
Burggrafen habe ich auch schon gespielt, allerdings nur einmal. Ich besitze es selbst nicht. Da gibt's ja so ein Problem.
Ja,
das mit der Frage, ob ich diese Spiele haben möchte oder nicht. Auch die Architekten waren nicht mein Spiel, deswegen konnte ich locker mitspielen. ich habe es einmal gespielt, aber habe ich auch in einer sehr, sehr guten Erinnerung. Da ist im Zentrum des Spiels ist ein kreisrunder Spielplan, in dem du dich hin und her bewegen kannst. Und das hat auch nochmal vieles neu gemacht. Überhaupt fühlen sich die Spiele alle sehr, sehr unterschiedlich an und alle sehr spielenswert.
So, das war aus aller Menge. Wir haben wieder einiges gespielt. Olli, hochkarätiger als der JD.
Ja, und ich auch nicht,
aber das
Hauptsache, wir haben Spaß.
Ja, aber irgendwann, weißt du, Olli, irgendwann ist es so, dann komme ich mit einem Überraschungstitel. Weißt du, das ist so eine Strategie von mir. 10-mal mache ich jetzt so Lame-Spiele, also so, ne, so unter dem Radar, und dann komme ich mit dem Top-Titel. Übrigens, was mir gerade nochmal aufgefallen ist, sagst du Flip 7?
Ja, also eigentlich sage ich Flip 7. Also und so habe ich das mit den Kindern auch in der Projektwoche gemacht und dann waren wir in Herne und da habe ich gelernt, es heißt eigentlich Flip 7. Und ich bin ja ein folgsamer Mensch und sehr lernwillig und seitdem sage ich auch Flip 7.
Okay, sagst du auch Flip 7?
Nee, ich sag Flip 7, weil die Variante, die ich hatte, war Englisch und deswegen ist es Flip 7, es bleibt auch Flip 7. Und da steht ja 7 als eine Ziffer drauf, also insofern fühle ich die Freiheit, das auch so sagen zu können. Dann sage ich das 6-mal Flip 7.
Oh, Rogo und ich sag Flip 7 und dann sind wir alle glücklich.
Toll, was sag ich? Ich sag einfach gar nichts.
Schreib doch mal, pass auf, der erste Aufruf, schreib doch mal in die Kommentare, wie sagt ihr das denn? Sagt ihr Flip 7 oder Flip 7? Das würde mich tatsächlich mal interessieren.
Ja, macht JD mal diesen Gefallen.
Dankeschön, diesen einen bitte, nur diesen einen. Ja, aber heute haben wir auch ein Thema, Olli, ne?
Ja, wir wollen uns Spiele anschauen, die dazu geeignet sind, Kinder vom Kinderspiel ins Familienspiel rüberzuholen oder ihnen den Weg dorthin leicht zu machen. Und deswegen, Annika, bist du als Expertin auch da. Es ist ein Thema, das wir dir auf den Pelz geschneidert haben, sagt man da sowas? Ja. Dass wir dir auf den Hals gehetzt haben.
Kein Druck. Du hättest sagen können, es ist eine saarländische Redewendung. Das hätte dir jeder geglaubt. Das hätte keiner hinterfragt. Ehrlich nicht.
Und ich bin tatsächlich sehr interessiert daran, was ihr ausgesucht habt, denn für mich war es gar nicht so leicht. Ich bin nämlich auf einige Schwierigkeiten gestoßen bei der Auswahl der Spiele.
Und es gibt ja noch den Zusatz, dass es beiden Spaß machen muss.
Genau, also groß und klein.
Groß und klein.
Richtig, das ist manchmal gar nicht so schwierig. Und das ist, finde ich, auch die große Herausforderung, die an Familienspiele gestellt wird, weil keiner hat was davon, wenn es nur einer von zwei Seiten Spaß macht. Also wenn es entweder nur den Kindern oder nur den Erwachsenen Spaß macht.
Wo würdet ihr denn die Grenze sehen? Also erstmal die Altersgrenze, die ihr festlegen würdet, ab wann ihr Kindern Familienspiele anbieten möchtet?
Boah, das finde ich eine schwierige Frage, weil ich finde, dass das ganz, ganz individuell ist. Also ich kann das aus unserem Familienalltag als Beispiel sagen. Wir haben die Agricola Familienedition sehr stark gesuchtet, möchte ich fast sagen, eine Sommerferienperiode lang, als unsere Tochter 5 Jahre alt war. So, ist aber vielleicht jetzt nicht das Spiel für die Durchschnitts-5-Jährigen, würde ich sagen. Deswegen ist das ganz schwierig.
Ja, ich bin da ganz bei dir. In der Entwicklung eines Kindes passiert so viel Individuelles, also kognitive Entwicklung, körperliche Entwicklung. Denn die Frage, ist dieses Kind sowieso schon spielaffin, weil es spielaffine Eltern hat, die es die ganze Zeit zwingen, sowieso schon viel Spielinput zu bekommen? Und die Orientierung oder die Angabe 6 plus auf Spielen oder 8 plus ist für mich total schwierig und überhaupt gar keine Hilfe. Mhm. Deswegen habe ich mir nochmal so ein paar Gedanken dazu gemacht, die möchte ich euch noch gleich mitteilen. Aber zuerst mal, JD, hast du da für dich so eine klare Altersgrenzschärfe können rausarbeiten?
Nee, also das finde ich auch sehr schwierig, weil es, ne, wie Annika schon sagte, es immer aufs Kind ankommt. Also ich habe schon 8-jährige Kinder erlebt, mit denen konnte ich Spiele ab 5 nicht spielen, weil ne, der kognitive Horizont einfach noch nicht so gut war, so weit war. Umgekehrt habe ich es aber auch schon erlebt, dass ich mit 4-Jährigen Spiele gespielt habe, die ab 6 oder ab 8 oder ab 7 waren, wie auch immer. Ich finde es immer gut, wenn man Spiele auch nochmal hoch oder runter skalieren kann, wenn es da so Möglichkeiten gibt, so Varianten. Und auf die Ordnungsfrage direkt zu kommen, nee. Also so direkt die Altersangaben finde ich schwierig. Und interessant ist ja auch immer, dass viele das mit auch mit der FSK oder mit der USK verwechseln. Also wenn ich dann mit Kindern spiele und die sind 8 und die lesen aber das ab 10, das darf ich noch gar nicht spielen, weil die immer diese Assoziation zu Videospielen oder zu Filmen haben. Und dann sagen, naja, das liegt aber der Verlag selber fest, das ist was anderes, ne, und das ist eine grobe Richtung so und ja. Manchmal verstehe ich auch die Maßgabe des Verlags nicht. So, das kann ich nicht nachvollziehen, warum dann Spiele dann für die Altersgruppe sind, aber dann nicht für die Altersgruppe. Also.
Ja, darum habe ich mir Gedanken gemacht, denn ich hatte eigentlich reichlich Spiele, die ich heute Abend gern vorgestellt hätte. Und jedes Mal, wenn ich sie dann neben mir auf den Moderationsplatz gelegt habe, ist mir aufgefallen, oh Mann, nee, das geht gar nicht. Zum Beispiel hätte ich ganz gern Hexenhaus von Phil Walker-Harting vorgestellt. Ihr wisst ja, ein Herz für meinen Phil, aber das ist nicht sprachneutral. Das ist zum größten Teil sprachneutral, aber du hast plötzlich auch Schrift. Und damit scheidet es aus, denn ich kann das nicht mit einem aufgeweckten 5-jährigen Kind spielen, weil ich nicht voraussetzen kann, dass die Schrift, also die Lesekompetenz, da schon entwickelt ist. Dann hatte ich Spiele, bei denen ich mir dachte, ja super, das funktioniert. Aber da war plötzlich am Schluss eine Punkte-Range von bis zu 50 Punkten. Das bedeutet, ich muss also auch bei diesem Kind voraussetzen können, dass es selber in der Lage ist, die Strategie der eigenen Züge auch so abzustimmen, dass es punkteträchtig ist. Also nicht nur spielen, sondern auch erfolgreich spielen. Deswegen habe ich dann auch müssen Spiele rausnehmen, die mathematisch waren. Und unter diesem Aspekt habe ich dann 2 Spiele rausgesucht, die sowohl sprachneutral sind und bei denen der Umgang mit einem Zahlenraum so gering ist, dass man ihn entweder als Kind schon gut managen kann, weil du ihn möglicherweise über die Finger sowieso auf die Reihe kriegst, oder deine mathematische Grundkompetenz daran sich entwickeln kann, sodass man ein Gefühl kriegt für Addition und möglicherweise auch bei der Multiplikation vielleicht einen auch ein bisschen mit der Hilfe dann schon dahin bauen kann, dass man dann so ein Grundverständnis kriegt. Und deswegen ist bei mir eigentlich auch Übergang zur Schule oder letztes Kindergartenjahr, also diese Grenze 5, 6, 6,5 Jahre. Das ist so die Spiele, von denen ich denke, dass sie in, die ich ausgewählt habe, dass sie eingesetzt werden können.
Guck, dann haben wir doch 3 verschiedene Art und Weisen, wie wir da rangegangen sind. Und ich bin mal gespannt, welche Spiele es werden.
Und ich habe mal wieder nach dem Motto "Schätze it if you can" eine Frage ausgesucht, die ich euch beiden stellen möchte, weil ihr beide in Ostfriesland lebt, auch wenn ihr westfälische Wurzeln habt.
Wer von uns beiden hat mehr westfälische Wurzeln?
Du hast da sogar gelebt.
Ich
bin
in
Ostfriesland geboren.
Na gut. Okay.
Ich möchte nämlich von euch wissen, in Litern, wie viel Ostfriesentee trinkt eine Ostfriesin, ein Ostfriese im Jahr durchschnittlich?
Das ist jetzt aber eine fiese Frage. Weil
das ist vor allen Dingen so eine Zahl, die man eigentlich wissen müsste. Ne? Es steht bestimmt jedes Jahr mindestens einmal in Ostfriesenzeitung.
Ja, oder also mindestens, ja. Und dann ist auch die Frage, welcher Tee getrunken wird, weil es gibt in Ostfriesland ja eigentlich nur einen richtigen, wahren Tee.
Ja, und das ist nicht der mit B am Anfang.
Nein, fui. Da mache ich mal ein bisschen Werbung, das ist der gute Tide-Tee.
Ja.
Kein Bünding, nicht Bang. Einige werden jetzt aufschreien. Aber wir schweifen ab. Annika, sag du doch mal zuerst, damit ich
so. Wie viel Liter? Ja, keine Ahnung. Du trinkst ja bestimmt schon 6 am Tag.
Mindestens.
Ja. Warte mal, da sind 375. Also,
1800. 2000.
Oh ja, ich habe wirklich keine Ahnung. 200 Liter vielleicht so?
Annika sagt 200 Liter. JD, wieso?
Das sind mehr. Also ich weiß, dass wir aus Friesen Tee WeltmeisterInnen sind. Noch vor den Engländern sogar. Ich meine, das waren sogar 4-stellig. Ich sag mal 1200 Liter.
1200 Liter, damit haben wir eine Range zwischen 200 Litern und 1200 Litern. Die Internetquelle, auf die ich mich stütze, gibt den durchschnittlichen Teekonsum eines Menschen in Ostfriesland pro Jahr mit 300 Litern an. Deswegen, Annika, erst einmal hier schon mal deine Expertise unter Beweis gestellt. Du bist besser assimiliert in Ostfriesland als JD, obwohl du ja da geboren bist. Und damit gebührt dir auch das Recht, das erste unserer Spiele vorzustellen.
Der Wahnsinn, jetzt bin ich ja direkt 3 Zentimeter gewachsen. Das ist, wenn mein Mann das hört als echter Ostfriese, der ist bestimmt stolz auf mich. Ich möchte das erstmal jetzt ein bisschen allgemein sagen. Also ich finde, diese kleinen handlichen Schachteln finde ich super. Weil man die erstens überall mit hinnehmen kann, also auch wenn man mal jetzt einen Restaurantbesuch plant oder sowas mit Kindern, die brauchen nicht viel Platz in der Tasche und die brauchen meistens auch nicht viel Platz auf dem Tisch. Und die haben einen ganz niedrigschwelligen Einstieg und ich will damit jetzt nicht sagen, dass alle gut sind, aber diese Formate finde ich super als Familienspiel, so vom Äußeren her. Und da finde ich für jüngere Kinder Fröschis super. War ich kurz irritiert? Weil das einfach vom Zahlenraum her, also die Kinder müssen bis 8 ist das, glaube ich, ne? Zählen können und die Zahlen natürlich schon erkennen können. Deswegen ist es ab 5. Das finde ich auch passend. Wenn man ein pfiffiges vierjähriges Kind dabei hat, ist das sicherlich, denke ich, auch kein Problem. Und es passiert halt ständig was. Man hat wenig Downtime in dem Sinne, dass für einen wirklich nichts passiert, weil man beobachtet ja auch die Kettenreaktionen der anderen Mitspieler. Das habe ich tatsächlich doch auch mit in die Projektwoche genommen mit meinen Drittklässlern. Und auch da ist Fröschis sehr gut angekommen, auch bei den 9-Jährigen noch. Und deswegen finde ich, ist das ein super Familienspiel für zwischendurch. Es geht schnell, man sieht, was passiert. Es ist ein leichter Regeleinstieg und deswegen wäre Fröschis jetzt so mein erstes Spiel, was ich so mal in den Ring werfen würde.
JD, kennst du Fröschis, bevor ich hier ein Bekenntnis abgeben muss?
Ja, Fröschis finde ich für Kinder total super. Also ich kann Annikas Auswahl absolut verstehen. Es ist wirklich total einfach, simpel gemacht, aber erzeugt trotzdem immer Spannung. Und du hast es innerhalb, also 5 bis 10 Minuten hast du es einmal komplett durchgespielt. Und das passiert wirklich immer was. Das ist wirklich so. Du hast immer eine Auswahl. Also du denkst, hast du die Regeln schon erklärt?
Nee,
so im Groben und Ganzen. Also du willst das noch tun, bevor ich das tue?
Kann ich sehr gerne machen.
Das ist schön.
Also jeder Spielende bekommt 8 Karten verdeckt, legt die nebeneinander vor sich ab. Dann, muss ich mich kurz sortieren, zieht der Startspielende eine Karte und das ist jetzt beispielsweise eine 7 und dann sortiert er diese Karte an 7. Stelle in seiner Reihe ein. Dafür deckt er dann die Karte, die da vorher lag, auf und da ist dann, wenn man Glück hat, wieder eine Zahl drauf, sortiert sie wieder an die richtige Stelle ein und so weiter. So kommt die Kettenreaktion. Die Kettenreaktion wird unterbrochen, wenn eine Zahl doppelt ist oder wenn man eine Müllkarte aufgedeckt hat. Leider, dann ist der nächste Spiel in der Reihe.
Genau, man darf sich immer vom Ablagestapel was nehmen, wenn es keine Müllkarte ist, genau. Oder eben vom Ablagestapel, vom Nachziehstapel.
Genau.
Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie im Jahr 2021 eine ganz große Fröschis-Euphorie in Erwachsenen-Spielkreisen aufgeschlagen ist?
Ja, und ich konnte es nicht nachvollziehen. Also ich habe es immer am Rande mitbekommen, und zwar bei den Bretterwälzern, glaube ich. Da, die haben darüber gesprochen, und aber immer nur auch so am Rande und darüber. Die haben das gar nicht so, ich habe es nur mitbekommen, dass das gab und dass es diese Euphorie gab, aber die Euphorie an sich habe ich nicht mitbekommen. Was war denn da?
Ja, also ich hatte das Gefühl, dass Fröschis plötzlich so ein Geheimtipp war, also quasi Looping Louie in Frösche-Thema, also ein Spiel, das auch Erwachsene gern spielen, weil es lustig und weil es munter ist. Und das hat etwas ganz Komisches mit mir gemacht. Ich wurde nämlich unglaublich arrogant und habe mir damals gesagt, ich spiele doch kein Kinderspiel. Also vollkommen bescheuerte Haltung und Einstellung, aber irgendwie war das der Grund, warum ich Fröschis lieber aus der Haribo-Tüte gegessen habe, als von Amigo gespielt habe. Und ich habe es bis heute noch nicht gespielt. Und mittlerweile bin ich froh, dass ich anders drüber denke und würde mich freuen, es kennenzulernen. Aber tatsächlich ist der große Fröschi-Hype dann tatsächlich auch schon abgesunken.
Der ist vorbei.
Das waren die Bekenntnisse eines Hochstaplers der Brettspielszene. Aber Annika, ich möchte auf etwas nochmal eingehen. Du hast gesagt, das kleine Format und der Restaurantbesuch.
Ja.
Macht ihr das? Also spielt ihr auch im Lokal, im Restaurant? Und wie sind da die Reaktionen außenrum?
Ja, also wir spielen eigentlich überall. Also du hast das ja gerade schon kurz angerissen, dass ich den Podcast immer im Auto höre. Und zwar immer dann, wenn unsere älteste Tochter Schwimmtraining hat. Und gerade wenn da Wettkämpfe anstehen, bin ich immer die Mutter, die eine Extratasche mit hat mit Brettspielen. Und ich habe dann meistens die ganzen Kinder um mich rum. Und dann spielen wir auch in der Schwimmhalle. Oft dann mit Karten, die wasserfest sind. Das empfiehlt sich dann. Oder dass man halt eben dann mit Sleeves arbeitet oder so. Aber deswegen, wir spielen überall, ja. Und da haben wir auch tatsächlich gute Erfahrungen mitgemacht. Also, und die Reaktionen sind meistens positiv. Also viele gucken, mehr oder weniger neugierig interessiert, möchte ich jetzt mal sagen. Aber es ist jetzt noch nie, dass ich irgendwelche negativen Reaktionen darauf bekommen hätte. Also kann ich nicht sagen.
wir haben immer irgendwas zu spielen dabei. Und wenn es nur ein Skatblatt ist und wir spielen Mau Mau. So, das geht einfach immer. Oder zwei, drei Würfel oder ein Spiel, zu dem ich gleich noch komme, was ich noch nicht verraten kann. Aber wir spielen auch, wo wir können. Letztens haben wir Cascadia Junior mit meinem Sohn im Wald gespielt. Das war richtig cool.
Das da mussten wir eine, Ambiente.
Ja, wirklich.
Ja.
Da mussten wir eine Stunde überbrücken, weil der Kindergarten rausschmiss hatte. Und dann haben wir uns ein Eis besorgt und haben uns im Wald schön da niedergefläzt auf einer Bank. Ja, das war cool.
Ja, ich kann euch sagen, meine Töchter sind endmäßig genervt, wenn ich im Restaurant ein Spiel raushole und sagen, hey, können wir nicht einfach mal hier sitzen und mal reden oder auch nicht reden, muss immer so ein Scheißspiel dabei sein. Deswegen traue ich mich eigentlich nicht mehr, wenn wir als Familie unterwegs sind, wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin. Sie findet es auch, glaube ich, nicht so super gut, aber sie lässt sich dann halt drauf ein, weil sie weiß, dass ich ansonsten ihr gegenüber sitze und schmolle. Und dann können wir dann auch schon mal spielen. Ich habe ja auch immer mal so ein Spiel vor einem Handschuhfach für solche Situationen. Und da habe ich zum Beispiel Pixies, mag ich total gern, weil sie das auch wirklich sehr gute Zeit wird.
Und das Format ist auch super. Ich finde auch das Amigo-Format, also dieses Karten, finde ich total klasse. Oder Candy oder wie auch immer, das NSV, ist ja egal. Aber das finde ich ideal für, also bis diese Größe. Ab da wird es schon ein bisschen schwierig. So, also danach kommt ja diese, was ist denn, diese Cosmos Alea Mini-Schachtel. Diese rechteckige Schachtel, die finde ich mir zu groß. Und alles andere rüber kannst du so vergessen.
Ein Herz für kleine Schachteln.
Jawohl, jawohl.
Unbedingt.
Soll ich dann direkt weiter machen? Übrigens, Olli, hast du geschummelt?
Ich habe geschummelt.
Du hast überhaupt kein Statement zu deinem Tee abgegeben.
Da ich ja die Zahl wusste, kann ich ja kein Statement abgeben und so, übernehme dann freiwillig absichtlich die Position 3.
Ah, das ist okay. Hätte ich mir auch selber herleiten können, ja.
Annika, weißt du noch, wer Fröschis gemacht hat?
Boah, vielleicht müsste ich das wissen, aber ich oute mich und weiß es tatsächlich nicht.
Also Fröschis kommt von Haim Schafir, dem Schaffer von so wunderbaren Spielen wie Halligalli,
steht auch
Speed
auf der
Cups und noch vielen, vielen anderen tollen Spielen und Fröschis. Ja, kleiner Spieler, Olli, ist übrigens eine hervorragende Überleitung zu meinem Spiel. Denn die Game Factory hat eine wunderbare Serie, wie ich finde, wo ganz, ganz tolle Spiele schon rausgekommen sind, und zwar so ein kleine Metalldosen. Und es gibt ein Spiel, was ich mit meinem Sohn häufiger spiele. Das ist im Wilden Westen angesiedelt thematisch. Es ist eine kleine schwarze Dose mit einer gelben Schrift vorne drauf. Und eigentlich ist die gelbe Schrift auch Gold und das Spiel heißt auch so Gold. Und ich liebe dieses Spiel. Er liebt es, weil er immer gewinnt. Letztlich ist es eine Memory-Variante, aber eine richtig, richtig coole Memory-Variante, weil da ist auch ein bisschen Action mit drin. Also erstmal hast du diese runden Karten, das finde ich schon mal ganz cool. Dann entscheidest du dich für eine Farbe und du möchtest ganz viele Nuggets sammeln. Also auf den Karten sind dann, ich muss gerade überlegen, Cowboys drauf, es sind Dynamit drauf und die Minen sind drauf.
Die Nuggets, die Cowboys und das Dynamit. Und die Cowboys in verschiedenen Farben und in verschiedenen Wertungen, damit sie sich auch kräftig aufs Maul hauen können.
Genau, und die Zahlen sind Zahlen von 1 bis 5. Wenn ich einen 1er lila Cowboy aufdecke und einen 5er grün, dann macht der Grüne den lila farbenen weg. Wenn ich einen 5er grünen Cowboy aufdecke und ein 4er Nugget, dann habe ich die Nuggets gefunden. Also ich muss immer mindestens genauso hoch sein, wie die Nuggets, die ich finden möchte. So, und wenn ich eine Dynamitstange aufdecke und ein Cowboy, egal welche Stärke, ist der halt weg. Und das ist so eine Gaudi, das ist so eine Freude und kann aber auch so nach hinten losgehen, wenn man seine eigenen Leute wegdynamitisiert. Ja, und das ist eine der schönsten, wie ich finde, Memory-Varianten, die ich bisher kennengelernt habe. Sie ist auch sehr kurzweilig. Ich glaube, so ein Spiel dauert 10 Minuten maximal. Das ist aber eins der Spiele, wo mein Sohn sagt, jo, alles klar, da gerne noch eine zweite Runde von. Gold heißt das Spiel, bei der Game Factory erschienen.
Und niemand geringerer
als Rainer Knizia.
Ja, genau.
Als Dr. Rainer Knizia, so viel Zeit muss sein. Und ist hier auch, also mit 2 bis 5 Spielern kann man spielen. Viertelstunde ist auch realistisch und hat eine Complexity von 1. Du deckst auf und machst. Mehr ist es nicht.
Gold ist übrigens auch ein Spiel, bei dem man sehr schnell merkt, dass man es gegen die anderen spielen kann. Denn ich habe ja gerade eben schon erwähnt, wenn sich 2 Goldgräber begegnen, dann hauen sie sich aufs Maul. Das heißt, der stärkere Goldgräber wirft den schwächeren Goldgräber raus. Und wer ein gutes Erinnerungsvermögen hat, kann ganz gezielt darauf spielen. Oder man sorgt dafür, dass ein starker Goldgräber einer anderen Person mit einem ganz kleinen Nugget rausgeht, obwohl er einen viel größeren Nugget tragen kann. Und dieser Faktor, der setzt bei Kindern so viel Freude frei, dann einen Erwachsenen mal so richtig eine reinzufahren. Und ich habe es bei dem offenen Spielenachmittag in der Stadtbibliothek in St. Ingbert dabei gehabt und habe das mit zwei Mädchen gespielt, ein Mädchen aus der 6. Klasse, ein Mädchen aus der 2. Klasse, das waren Schwestern, und die hatten so viel Spaß, mir alles hier wegzunehmen. So, also wirklich herzhafte Schadenfreude, das hat mir so Spaß gemacht, mit ihnen zu spielen. Wir haben Runde nach Runde nach Runde gespielt und ich sage euch, dass ich insgesamt 3-mal Gold besessen habe. Gold 1 wurde mir in der Schule geklaut. Gold 2 habe ich gekauft, als mir in der Schule geklaut wurde, und habe es dann an eine Freundin verschenkt, weil es ihr so viel Spaß gemacht hat. Habe mir dann Gold 3 gekauft und dachte mir, das ist doch jetzt auch ein total schönes Geschenk für einen Geburtstag, auf den ich spontan eingeladen war. Wie gesagt, ein Spiel, das ich so oft schon gekauft habe und immer wieder verschenkt habe, weil es einfach toll ist. Und diese kleinen Dosen, haben wir ja schon öfters drüber gesprochen, mega easy. Du machst es in die Tasche, musst dir nur merken, welche Hosentasche du es gemacht hast, damit du das dann auch mal findest. Super, super, super Spiel. Und das Auszählen der Punkte ist ein gutes Beispiel, JD, für das, was ich am Anfang gemeint habe. Der Zahlenraum, der ist höchstens bis 20. Und wenn du das dann mit deinem Kind rechnest, bis zu diesem Zeitpunkt, wie es rechnen kann, und dann vielleicht den letzten Teil über den 11er, 12er, 13er dann noch übernimmst, dann ist das genauso gut, als würdest du dem Kind ja sagen, du hast 23 Punkte. Dieses Selbstverwaltungsmoment ist sehr, sehr, sehr bedeutsam beim Spiel mit einem Kind, dass es etwas selbst tun kann, dass es selbst Verantwortung übernehmen kann und dass es halt auch vollwertig an diesem Spiel teilnehmen kann. Da ist ein Gold wirklich ein super, gutes Exempel dafür, was ein Spiel leisten kann mit Kindern.
Also ich hatte das auch in meiner Projektwoche dabei mit den Kindern, kam super an. Alle hatten Spaß, sich da tatsächlich völlig legal, sag ich mal, gegenseitig in die Luft zu sprengen, ohne dass sie irgendwelche Konsequenzen befürchten mussten. Das war super. Und was ich an dem Spiel super finde, ist erstens das Format und zweitens auch, dass man es einfach günstig haben kann. Ne? Es ist nicht jeder hat leider die Möglichkeiten, da im Monat, ich weiß nicht, wie viel Euro für Brettspiele auszugeben. Und das ist eben, so wie du das gerade gesagt hast, Olli, auch mal ein schönes Mitbringsel, wenn man zum Essen eingeladen ist oder so. Das ist rundum gelungenes Gesamtpaket, würde ich sagen.
Gold von Dr. Rainer Knizia.
Ach, dann bleibe ich doch thematisch einfach dabei, sowohl in der kleinen Größe als auch beim Thema Gold. Und ich präsentiere als das erste meiner beiden Spiele My Gold Mine, das Spiel, bei dem die Leute versuchen, aus einer Goldmine vor dem Drachen zu flüchten, bevor sie gebrutzelt werden, aber dabei noch möglichst viel Gold rausschleppen möchten, denn Gold sind am Schluss Siegpunkte. Spielmechanisch musst du dich immer entscheiden. Entweder gehst du ins Risiko und sorgst möglicherweise dafür, dass dir der Drache auf die Schliche kommt und näher an dich heranrückt, oder du wählst eine Ausgangskarte, damit du dich möglichst gut strategisch schon am Ausgang platzieren kannst und einen großen Vorsprung gegenüber dem Drachen hast. Oder vielleicht deine anderen Mitspieler und Mitspielerinnen in Richtung Drachen schieben kannst. Es ist eigentlich ein Push-Your-Luck-Spiel, allerdings mit dann doch einem ganz großen Entscheidungsanteil dessen, was ich eigentlich machen möchte. Und das Spiel habe ich vor allen Dingen deswegen ausgewählt, weil es schon ganz früh so dieses Zockerelement in einem loskitzeln kann. Wie risikobereit bin ich? Wie sicher bin ich? Reicht es mir, dass ich rauskomme? Oder möchte ich tatsächlich hier voll abgreifen? Und es gibt so eine Spielsituation, in der man es schafft, möglichst den Abstand groß zu halten. Die anderen Zwerge sind schon draußen, man ist allein in dieser Mine drin. Und was da alles passieren kann, so ein Nervenkitzel dieser einen Person. Und da sieht man tatsächlich, wie sich Persönlichkeiten entwickeln. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es in diesem Alter durchaus einen Unterschied gibt. Wer Fußball spielt, bleibt in der Mine und versucht viel abzugreifen. Wer künstlerisch kreativ ist, geht aus der Mine raus und geht eher auf Nummer sicher. Ich behaupte das, das ist nicht empirisch nachgewiesen, aber es ist eine Beobachtung. Und es ist ein Spiel, bei dem auch alle dran teilhaben können. Denn es passiert immer irgendetwas, man ist ganz schnell wieder dran. Es gibt die Aufgabe, die Drachen umzudrehen, die sich dann von hinten so an dich ranschleichen. Das heißt, du bist auch immer in Action und du fieberst mit den anderen mit und du gönnst ihnen natürlich, dass sie verbrannt, verbrutzelt, gefangen werden von dem Drachen, dass du auf der sicheren Seite bist. Und dann fliegst du doch raus. Ja, ganz großartig ein Spiel, bei dem ich glaube, dass sich Kinder sehr gut drauf einlassen, weil es süß aussieht, weil es sehr einfach von den Regeln ist. Und am Schluss hat man diese Erfolgskarten auch sehr schnell gezählt, ist wieder in diesem kleinen Zahlenraum drin und hat dann wieder selbst verwaltet, spielt man insgesamt über 3 Runden und am Schluss hat die Person mit den meisten Punkten gewonnen. Das ist allerdings auch in der Regel dann eher die Aufforderung, noch eine 2. oder eine 3. Runde zu spielen. Deswegen habe ich Mike Goldmine eben ausgewählt. Und ich habe gesehen, dass ihr eifrig schon genickt habt und auch schon Erfahrungen mit Mike Goldmine gemacht habt. Annika.
Ja, tatsächlich stand das auch auf meiner Liste, weil wir das auch viel spielen, also kommt bei uns in der Familie gut an, kam auch in meinem Projekt super an und ja, das geht einfach immer. Also es ist so, man wird dann ja selber auch als Erwachsener, hatten wir es ja vorhin drüber, dass man auch als Erwachsener Spaß haben muss, weil man sonst nicht an Spielen kommt mit den Kindern. Und da ist ja dann doch, ist man doch auch schnell drin in diesem Sug, oh nee, ich will noch ein Gold und noch ein Gold und noch ein Gold. Und ja, und dann ist man einfach das 10. Mal hintereinander verbrannt und hat dann kein einziges Stück Gold. Aber man macht es das nächste Mal trotzdem auf genau die gleiche Weise und hat trotzdem Spaß dabei. Und ich finde, das ist wirklich, ja, das macht Spaß.
Ich spiele es auch total gerne. Ich mag dieses Push-Luck-Element und ich gehöre tatsächlich zu den Fußballspielern, die immer wieder auf die Schnauze kriegen. Schuldig im Sinne der Anklage. An manchen Tagen ist Fortuna mir einfach auch hold und denkt sich, der Drache bleibt mal schön da, wo er ist. Aber das ist tatsächlich eher der Ausnahmefall. Und trotzdem mag ich es, weil die Emotionen am Tisch auch, ne, die Kinder freuen sich immer wie Bolle. Mensch, Papa hat sich wieder verbrannt oder, ne, wenn ich mit Kindern von der Arbeit spiele.
Einfach, dass du vom Drachen gefressen wirst. Ich meine, das brauchst du gar nicht erklären. Genau. Das ist einfach großartig. Der Erwachsene hat gerade verkackt.
Genau. Und das ist der Spaß dabei. Eine Riesenhysterie am Spieltisch. Oh, der Drache hat dich verbrannt. Genau. Du musst deine Goldkarten abgeben und ja.
Was glaubt ihr, was auf der Schachtel steht als Altersvorgabe?
6, glaube ich.
Nein,
ne?
Da steht 7 drauf.
7?
Ich musste mich da ja vor 14 Tagen sehr intensiv mit beschäftigen, deswegen weiß ich das tatsächlich.
Ja, ich bin auch nie gute Mathe gewesen.
Annika, da steht 7 drauf. Ganz interessant. Ich habe mich gefragt, warum da 7 drauf steht. Warum könnte man das nicht mit Kindern spielen, die in der ersten Klasse sind? Und ich glaube, es ist der Zahlenraum. Weil am Ende des ersten Schuljahres der Zahlenraum ja bis zu 20 etabliert sein muss mit Plus, Minus. Und ich glaube, das sind dann solche Gedankenspiele und solche Berücksichtigungen. Aber nee, Quatsch. Spielt das auch mit jüngeren Kindern. Funktioniert wunderbar, einwandfrei. Nehmt das bitte immer nur als eine Orientierung, niemals als ein Diktat.
Ja, auf jeden Fall.
Wow, das war schon unsere erste Runde. Das ging ja ratzfatz. Ja, dann kommen wir in die 2. Runde und Annika, du würdest dann dein 2. Spiel vorstellen, bitte.
Um auf Dr. Rainer Knizia nochmal zurückzukommen. Das neue Spiel von ihm, Abgestaubt, finde ich super. Kommt auch in so einer kleinen Schachtel, nicht von Amigo, sondern von Cosmos. Ist auch ein Push-Your-Luck-Mechanismus, ist ein Kartenspiel. Ja, ich finde das super erstmal, weil man mischt die Karten und man muss sie danach nicht ordentlich aufeinander stapeln. Die Karten, die so kleine Staubmonster, deswegen heißt es auch Abgestaubt, das sind so, ja, ich weiß, ich würde jetzt sagen, es sind so Wollmäuse, aber ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, zu so Staubklumpen, keine Ahnung. Ich
kann mir das sehr gut vorstellen.
Ja, genau.
Liegt bei mir im Arbeitszimmer ganz viel rum.
Also, ja, genau. Da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Die darf man dann in einem Haufen zusammen in der Tischmitte liegen lassen. Und da darf man dann Karten rausziehen. Und zwar so viele, wie man möchte. Push your luck. Man zieht und dann guckt man und dann freut man sich. Wenn man eine hohe Zahl gezogen hat, ist es gut. Wenn man eine niedrige Zahl gezogen hat, ist es nicht schlimm. Aber man freut sich halt mehr über die hohen. Man darf so lange weiterziehen, bis man doppelt zieht. Wenn man eine Zahl doppelt zieht, das ist ein bisschen tricky bei dem Spiel. Da stolpern auch viele beim Erklären. Ich auch. Muss man gucken, habe ich mehr als 3 Karten schon in meiner gesammelten Auslage liegen, dann habe ich mich leider verfusselt und alle Karten sind weg, die ich in dieser Runde gesammelt habe. Habe ich aber weniger als 3 Karten schon vor mir liegen, ist es egal, dann darf ich diese Zahl doppelt haben und darf dann weiterziehen. Die Karten bleiben offen vor mir liegen, der nächste ist dann an der Reihe, wenn ich sage, ich möchte nicht mehr. Und der nächste darf dann bei mir klauen. Wenn ich jetzt 2 Zehen vor mir liegen habe zum Beispiel und der nächste zieht aus diesem Staubhaufen eine 10, dann darf er sagen, so, jetzt gib mir mal deine 10 und dann so wandern die Karten lustig von einem Spielenden zum anderen. Und ja, das macht sehr viel Spaß, weil auch da das tendenziell so ist, dass man sich doch öfter mal verfusselt, wenn man zu gierig wird und dann hat man halt eben nichts. Und bin ich wieder an der Reihe, es ist einmal eine Runde vorbei, dann darf ich diese Karten abstauben aus meiner Auslage und zur Seite legen und dann wieder neu ziehen. Und die Karten, die ich abgestaubt habe am Ende, die Punkte zähle ich zusammen. Kann für jüngere Kinder ein bisschen tricky sein. Also das Spiel ist ab 8. Da muss man vielleicht beim Zusammenrechnen ein bisschen helfen. Wir haben das aber gemerkt, jetzt tatsächlich auch, dass das super funktioniert. Verliebte Zahlen. Ich weiß nicht, ob das für allen ein Begriff ist. Also zum Beispiel 6 und 4 sind verliebte Zahlen oder 7 und 3 oder 5 und 5. Immer was zusammen halt 10 ergibt. Und das kann man mit dem Spiel super üben, super veranschaulichen. Und man hat auch noch Spaß dabei.
Schön, dass du die verliebten Zahlen erwähnst. Bevor meine Frau in der Grundschule gearbeitet hat, dachte ich, die einzige verliebte Zahl ist die 69. Aber das ist nicht so.
Wow. Betretenes Schweigen. Ja, danke, Olli. Das
Ich dachte, das ist mein Part, aber hey, das ist offensichtlich eine Fähigkeit, die auch dir obliegt. Okay, jetzt kommen wir weiter.
Ja, also ich kenne es noch nicht. Ich habe noch gar keine Ahnung, wie dieses Spiel gespielt wird. Annika, diese Zahlenwerte, bis zu welchem Wert etwa gehen die? Sind wir da über 20?
Von 1 bis 10. Nee, von 1 bis 10. Also die Karten, da sind Zahlen von 1 bis 10 drauf.
Und in der Summe? Was kann man da so erreichen?
Wow, das ist also, wenn man es gut macht, kommt man da schon an die 100 ran. Also da, das ist halt beim Zusammenrechnen, muss man bei jüngeren Kindern ganz klar helfen. Das muss man sagen. Aber also wenn wir das spielen und unsere Zweijährige sitzt bei mir auf dem Schoß, also die findet das auch toll, die Karten aus dem Haufen rauszuziehen, weil das ist halt eben das Schöne. Weil es sind nicht drei verschiedene Stapel, die ordentlich aufeinander liegen oder irgendwas, was in Reihe gelegt werden muss, sondern man hat diesen großen Kartenhaufen auf dem Tisch liegen und zieht einfach die Karte, wo man jetzt gerade meint, die passt zu mir, zieht man raus. Und deswegen, also sitzt da auch unsere jüngere Tochter öfter mal mit auf dem Schoß und zieht dann. Ich meine, die kann natürlich die Zahlen noch nicht lesen, aber hat trotzdem Spaß dabei.
Ja, du sagst auch gerade eben etwas, was ich auch als sehr relevant empfunden habe, nämlich Kinderhändengröße. Gerade wenn es um das Thema Kartenspiele geht, wie viel Karten verträgt eine Hand? In meiner Familie ist das Kartenspiel Canasta sehr präsent gewesen, sehr dominant. Es ist das Spiel, mit dem ich im Prinzip aufgewachsen bin, mit der Generation meiner Eltern, meiner Großeltern. Und ich dachte, als ich auch Kinder hatte, Mensch, diese Tradition möchte ich weiterführen. Da wir Canasta auch immer mit einem doppelten Blatt gespielt haben, hatten wir immer doppelt so viel Karten. Und dann habe ich mal gesehen, wie schwierig das ist, wie eine kleine Kinderhand 15 Karten halten soll und wie frustrierend das dann ist und wie wenig Spaß das dann tatsächlich noch macht, wenn man ein Kind in seinen motorischen Fähigkeiten auch überfordert. Ja, das ist also so ein gewagter Spagat zwischen, was kann ich dir anbieten, worin kannst du vielleicht auch lernen, dich motorisch zu entwickeln, aber wo überfordere ich dich und kann meine Erwachsenenperspektive nicht ablegen und zu sagen, ja komm, das musst du jetzt aber können, das ist ja nicht so schwer, dann nimm mal die Karten doppelt oder leg welche auf den Tisch. Aber das ist halt dann nicht dasselbe, ne? Weil es ist halt dann etwas anderes, es ist dann mit Hilfe und zumindest mal bei mir ist ein Canasta damals gefloppt, vollkommen. Aufgrund dieser Tatsache, dass eben meine Kinder gesagt haben, du, ich kann die Karten nicht halten, macht mir keinen Spaß.
Wir haben für solche Fälle zu Hause verschiedenste Kartenhalter, also einmal diese Standarddinger, diese runden, dann aber auch die dreieckigen, weil du die auch wunderbar auf den Tisch stellen kannst. Und dann haben wir noch so Holzleisten quasi, wo da so Leisten reingefräst sind. Das funktioniert auch ganz gut.
Wie man es mal auch öfters mal an diesen wunderbaren Brettspieltischen sieht. Solche habe ich auch. Damals kam ich nicht auf diese Idee, dass man sich auch Hilfe nehmen könne. Habe ich halt meine pädagogische Aufgabe als Vater versaut.
Also wir hatten das tatsächlich so, wie du das beschreibst, mit Canasta hatte ich das mit Romy. Also wie ich bin mit Romy aufgewachsen, also mit meinen Großeltern und mit meinen Eltern und mit meinen Cousins und Tanten und Onkeln und wer da noch immer so als beisaß. Und wir haben uns tatsächlich dann Notenständer genommen, also mein Cousin und ich, weil wir dann die Jüngsten da in der Runde waren und wir konnten das eben nicht, so wie du das beschrieben hast. Und wir haben Notenständer genommen und haben das dann da drauf gestellt und dann so natürlich, dass das keiner so sehen konnte, so mit den Händen so abgeschirmt und dann hat das halt gut funktioniert.
Und dann ist es auch nochmal wichtig, dass wenn du, also wenn die Kinder ein Hilfsmittel haben, dass du aber auch eins hast, finde ich. Weil sonst ist es wieder sowas Besonderes.
Ja, genau, so wollte ich mich ausdrücken, ne? Also das dann halt, das ist dann so wie eine Krücke. Also dann muss ich dann halt an der Krücke spielen. Das macht dann halt auch nicht froh. Wenn, dann wäre genau. Dann halt die Hilfe für alle und dann ist es wieder eine gleiche Situation hergestellt.
Ja.
Daran bin ich damals gekrankt. Annika, kannst du nochmal sagen, wann das Spiel erschienen ist, wo es erschienen ist?
Im Kosmos Verlag. Und ich glaube, also das ist tatsächlich jetzt dieses Jahr erschienen, 2025. Muss ich den Monat jetzt auch wissen?
Nein, glaub, das musst du nicht wissen.
Es ist das neueste Spiel von Rainer Knizia tatsächlich. Mhm.
Ja, das ist wichtig, denn Annika, da wartet nachher noch etwas auf dich.
Oha.
JD, dein zweites Spiel,
dann,
bitte.
Dann, dann.
Kein Druck.
Es kam, also es fiel mir erstmal sehr, sehr schwer, überhaupt nur zwei Spiele zu bekommen, weil es ist absolut mein Thema und ich bin auch gerade mitten im Kinder-Game-Business drin, also sowohl familiär als auch auf der Arbeit so ein bisschen. Darf ich erst noch ein paar Honorable Mentions machen oder darf ich wieder nachmachen?
Du darfst alles machen, wann du möchtest.
Hervorragend. Also, bevor ich jetzt mein zweites Spiel auf der Liste stelle, hätte ich auch gerne heute vorgestellt, Gartengauner. Das ist rotes Licht, grünes Licht, quasi nur als Brettspiel, aber so toll umgesetzt. Es ist so ein Mindgame, meint man gar nicht, was da zwischen den Kindern und den Erwachsenen passiert. Du versteckst dann deine kleinen Waschbärenfiguren hinter den Bäumen. Der eine ist dann der Gärtner, der guckt dann auf diesen Wald oder auf diesen Garten drauf und muss dann raten, wo der ist und das dann so ein bisschen deduzieren und hat nur wenige Hinweise und es ist total gut gemacht. Finde ich, der magische Schlüssel, finde ich super. ist auch so ein bisschen Push-Luck-mäßig und dieser Effekt mit diesem Gimmick, mit diesem magnetischen Schlüsseln, entweder geht er oder geht er nicht, das ist auch noch mal ganz spannend. Carcassonne Junior finde ich auch cool, das ist gut umgesetzt, das kannst du auch schon mit kleineren Kindern spielen, weil es wirklich nur darum geht, also jeder hat eine Farbe und wenn du einen, also auf den Karten, das sind diese normalen Carcassonne-Karten, aber halt ein bisschen größer, mit anderen Illustrationen, da sind auch die jeweiligen Figuren drauf, also in die jeweiligen Farben. Und wenn du dann eine gelbe Figur, Straße, gelbe Figur hast, dann darfst du halt eine gelbe Figur da draufstellen und dir sogar zwei. Und wenn das erste alle Figuren los ist, die Person hat gewonnen. Stone Age Junior finde ich ein super Einstieg in Sachen Worker-Placement-Spiele, weil das so schön runtergebrochen ist und auch schön gemacht ist mit diesen ganzen Materialien, die da sind. Dann spielen wir auch ganz oft Wie war dein Tag? Was nicht so wirklich ein Spiel ist, aber eigentlich irgendwie doch. Weil du hast zwei Würfel, dann hast du immer so Fragen und ich als Systemiker denke, ja, das sind systemische Fragen, richtig toll, die immer sehr positiv konnotiert sind. Es sei denn, du würfelst rot, das ist auch mal, ne, wovor hast du halt Angst gehabt und so, und das lädt einfach sehr zu Gesprächen ein. Und die Mutter aller Push-Luck-Spiele, Schokohexe. Es ist ein Evergreen schon seit 1832, glaube ich, aber es funktioniert immer noch total gut und es reduziert Push-Luck wirklich aus Minimum herunter. Du ziehst eine Karte und entweder sagst du, behältst sie und wenn nicht, dann machst du weiter. Und wenn die Kekse kommt, hast du alles in der Runde verloren. Ja, mal ein Monster haben wir letztens drüber gesprochen. Finde ich auch total klasse. Und Dream Dragon Dream als kooperatives Spiel kann ich auch jedem nur ans Herz legen. Ich könnte die Liste noch endlos weitermachen, ja. Aber unsere Sendezeit ist leider im Monat begrenzt. Von daher müssen wir uns das ein bisschen kürzer fassen. Was ich euch jetzt gerne erzählen möchte, ist ein Spiel, was ich gerne auch mit den Kindern spiele. Das ist Concept Kids. Ich liebe Concept Kids. Concept finde ich schon an sich ein tolles Spiel. Ich finde Concept Kids aber tatsächlich immer einmal besser als Concept. Wir haben bei Concept Kids ein Spielbrett und da können wir, auf diesem Spielbrett sind verschiedene Eigenschaften drauf. Es geht grundsätzlich darum, dass wir, wenn ich dran bin, kriege ich eine Karte und auf dieser Karte ist ein Tier. Und diese Karte stelle ich quasi in so einen kleinen Ständer, dass ich nur diese Karte sehen kann. Und dann kann ich dieses Tier anhand der Sachen, die auf dem Spielbrett drauf sind, beschreiben. Da sind also Sachen drauf, hat es Stacheln, hat es Federn, wie viele Beine hat es, ist es schnell, lebt es an Land, wo lebt es überhaupt, in der Wüste, im Wald, im Dschungel, ist es nachtaktiv, ist es tagaktiv, was frisst dieses Tier, Fleisch oder Pflanzen, kann dieses Tier fliegen, ist es schnell, langsam, mittelschnell, lebt auf dem Bauernhof, ist es grün, ist es gelb, ist es gestreift, hat es Hörner. Es gibt da so viele coole Sachen und dann habe ich halt so orangene Plastikrahmen und dann kann ich die immer so auf den Sachen drauflegen und die anderen müssen das Tier dann halt erraten. Das ist so cool, was die Kinder sich dann davon machen und die gucken die echt so, alles klar, und das ist das doch. Manchmal haben wir es dann auch, da haben wir auch die Variante gespielt, dass die Kids das dann zu zweit gemacht haben, die sich es leider nicht getraut haben. Da haben sie sich gegenseitig Tipps gegeben und, hier guck mal, das hat das doch und das hat das noch. Läuft auch wunderbar. Und das ist, danach fühlen sich alle, mit denen wir es gespielt haben, so gut, weil nur die wenigsten Tiere, einige Tiere sind schwer, es gibt zwei Schwierigkeitsgrade, das muss ich dazu sagen. Es gibt einmal die blauen, das sind die leichten oder die leicht heranerklärbaren Tiere und es gibt einmal so die roten, das sind dann so Skorpion oder Skorpion, Eidechse und also halt Tiere, die schwerer zu erklären sind. Aber sonst ist Concept Kids ein unfassbar tolles Spiel, was überall bisher gut angekommen ist.
Wie viele Steine hat man, um das Tier zu beschreiben? Das ist ja bei Concept auch so ein bisschen reduziert, dass du also, glaube ich, 4 oder 5 Steine hast?
Du hast da keine Steine, du hast ja diese orangenen Plastikrahmen, die du quasi auf diese Bilder, auf die Illustrationen auf dem Spielbrett drauflegst. Und da hast du, das sind viele, 20, 25 würde ich jetzt sagen. Ich müsste jetzt tatsächlich nochmal nachgucken, ich weiß es gerade nicht. Das sind aber auf jeden Fall viele, die du hast.
Klingt total gut. Ich kenne das klassische Konzept. Fällt mir echt schwer. Das ist eins dieser Spiele, zu denen ich immer Ideen habe, die andere nicht verstehen oder ich nicht verstehe, was die andere gemacht haben. Aber mir gefällt das Spielprinzip total gut und ich finde das ein total cleveres Spiel.
Ist es.
Ich finde es auch super. Also kommt bei allen gut an. Ist, glaube ich, ab 4 angegeben auf der Schachtel. Ja,
genau.
Und ist aber auch super. Also ich habe es auch in Erwachsenenrunden schon gespielt und alle hatten Spaß.
Ja, Concept Kids.
Jilly, wenn das jetzt ja dein zweites Spiel wäre, dann kommt jetzt mein zweites Spiel. Damit komplettiere ich die Runde. Und bei dem zweiten Spiel, muss ich sagen, habe ich tatsächlich ein bisschen geschummelt und zwar an meiner eigenen Vorgabe vorbei. Denn ich kann, möchte und werde diese Podcast-Aufnahme nicht beenden, ohne dass ich euch auf den Wegen von Darwin noch einmal vorgestellt habe. Es ist ein Spiel, das ich dann empfehle, wenn ich Menschen habe, die sehr wenig spielen. und dann ein cooles Einsteigerspiel suchen. Und letztendlich sind es dann auch nur Kinder, die sich genau an dem freuen, was dieses Spiel bietet. Nämlich einen sehr klaren Spielablauf, nämlich bewege das Schiff, nachdem du dir ein Plättchen genommen hast, lege das Plättchen in deine Auslage. Dann sieht das Ganze auch noch super süß aus, weil es nämlich Tiere sind und das ganze Spielmaterial einfach, das schreit mit seinem Aufforderungscharakter, spiel mich, denn das gibt dir so ein Gefühl, du bist wirklich ein Wissenschaftler, der unterwegs ist. Ja, und dann ist die Bewertung relativ einfach, denn du sammelst Punkte für die Kärtchen, die du gefunden hast, auf denen direkt Punkte drauf sind. Dann hast du so eine kleine Multiplikationsaufgabe und deswegen habe ich geschummelt, wo du Kompass-Symbole und solche Kartensymbole miteinander multiplizierst. Aber da kann man halt auch so relativ schnell mit den Fingern da noch so kleine mathematische Kompetenzen erreichen. Und es gibt noch diese wunderbaren Bücher, die du kriegst, wenn du eine Reihe vervollständigst. Auf den Wegen von Darwin hat eine so geringe Einstiegshürde und so einen hohen Aufforderungscharakter, dass das einfach ein Spiel ist, das du spielen möchtest. Du möchtest dich mit diesem tollen Spielmaterial beschäftigen und hast dabei allerdings eine sehr überschaubare Länge, denn du bist, glaube ich, insgesamt nur, lass mich lügen, 12 Mal an der Reihe und dann ist es schon vorbei und in dieser Zeit musst du hier das Beste rausgeholt haben. Und es ist halt immer klar, was du machst, nämlich dort, wo das Schiff steht, nimmst du dir etwas, danach rückst du das Schiff nach vorne. Man kann sie auch sehr gut gegenseitig unterstützen, indem man sagt, naja gut, komm, mach du deinen Zug, ich rück das Schiff weiter und sowas. Das heißt, da kann man also auch so ein bisschen Dynamik haben und man kann sich auch durchaus etwas wegnehmen und man ist also in einem vollwertigen Spiel. Und das ist sowohl für klein und für groß richtig, richtig, richtig gut. Und deswegen mein Tipp auf den Wegen von Darwin. Und ich hoffe, dass ich doch da so ein bisschen Begeisterung in euch auslöse.
Ja, tatsächlich finde ich das total toll, dass du das jetzt ausgesucht hast und auch beschreibst, weil ich das total interessant fand, so wie du das auch gerade beschrieben hast von den Illustrationen und denke ich, boah, das ist ja toll und das muss man mal spielen. Und ich habe mich da bis jetzt in diesem familiären Kontext noch nicht rangetraut. Aber jetzt, wo du das gesagt hast, dass es ein niedriger Einstieg ist und auch die Regeln leicht verständlich sind und so, werde ich das jetzt auf jeden Fall auf meine Liste, ja, vielleicht sogar noch für die Sommerferien setzen. Wir sind nämlich seit heute in den Sommerferien und da bietet sich das vielleicht nochmal an.
Ja, herzlichen Glückwunsch erst einmal, dass ihr es schon geschafft habt. Bei uns ist es noch einen Tag länger, aber wir sind auch kurz vor dem Ende. Und ich würde euch wünschen, dass euch das Spiel genauso viel Spaß macht wie den Menschen, denen ich es bisher gezeigt habe. Der Vollständigkeit halber sage ich noch, Grégory Grard und Mathieu Verdier, 2 französische Autoren, haben es gemacht. Das Ganze ist bei dem wahrscheinlich witzigsten Verlag erschienen, den man sich so vorstellen kann, nämlich Sorry, We Are French. Also dafür liebe ich allein ihre Spiele und möchte jedes spielen. Aber JD, ich habe noch gar nicht gefragt, wie du zu Auf den Wegen von Darwin stehst.
Ich finde das super. Ich mag Auf den Wegen von, das macht so viele Sachen richtig. Das fängt mit der Box an, die wunderbar illustriert ist, die einfach, auf, wie du schon sagst, Aufforderungscharakter hat. Dann machst du es auf, dann kommen dir ganz, ganz viele tolle Sachen gegen. Allein diese Bücher, also dein eigenes Spielplatte, dein persönliches Spieltableau, was du hast, wunderschön gemacht. Alles ist alles in diesem Stil des 19. Jahrhunderts gehalten. Also wenn du so ein Naturkundebuch dir halt kaufen würdest aus der Zeit, hast du genau diese Zeichnung. Die finden sich auf dem Plättchen wieder. Du hast noch ein bisschen Geschichtsunterricht mit all den Charakteren, von denen du vorher noch nie was gehört hast, von Darwin abgesehen wahrscheinlich. So, und denkst dir, hä, wer ist das eigentlich? Aber auch das ist dann beschrieben. Das Spielprinzip ist locker flockig und sehr, sehr einfach. Also es gibt dem eigentlich nichts hinzuzufügen. Außer die Frage, ab welchem Alter würdest du das denn spielen, Olli? Weil ich gebe dir recht, multiplizieren, also mit den Kompanten, Kompasse, Kompagnons, mehreren Kompöten, den Dingern halt.
Dem einen oder anderen Kompass.
Danke. Ja.
Also wir haben ja schon gesagt, dass es durchaus möglich ist, dass man auch unterstützen kann.
Genau.
Und das wäre halt eben so eine Situation, wo ich dann bei der Schlussrechnung dann mit unterstützen wollen würde. Wobei die Idee des Multiplizierens ja relativ klar ist. Je mehr Kompagnons du hast und je mehr Schatzkarten zu sehen sind, desto mehr Punkte kriegst du. Ich denke, das versteht jeder. Auch wenn er möglicherweise noch nicht die mathematische Sache dahinter so ausrechnen kann. Aber deswegen habe ich ja gesagt, ich habe so ein bisschen geschummelt. Eigentlich wäre es nach meiner Definition ein Spiel, das ich nicht spielen wollen würde. Steht auch 8 Jahre drauf. Lass uns mal ein Jahr vielleicht noch nach unten gehen. Also wenn die Menschen, die das mit mir mitspielen, schon einmal die 2. Klasse besucht haben, dann sind sie auf jeden Fall safe, das Spiel gut spielen zu können.
Nehmt das, Erstklässler, ihr Versager. Ihr seid zu jung für das Spiel. Ja, cool. Dann haben wir alles, oder?
Dann haben wir alles. Und machen nochmal einen Schnelldurchlauf, um zu gucken, ob wir eins besonders hervorheben wollen. Annika, fang an. Was war dein erstes Spiel?
Mein erstes Spiel war Fröschis. Ja, vom Amigo Verlag. Ja, klein, aber fein.
Ja, bei meinem ging es noch kleiner und feiner zu. Von Game Factory. Das ist hier kein Wettbewerb. und zwar ging es in den Wilden Westen auf Goldsuche in die Minen mit Gold.
Ja, und ich habe das Ganze natürlich thematisch noch weitergeführt mit My Gold Mine, die Flucht vor dem Drachen oder die Flucht vor der eigenen Gier.
Ja, genau. Mein zweites Spiel war Abgestaubt. Ja, einmal Staubflusen in einem anderen Kontext. Finde ich super.
Muss man auch nicht wegsaugen.
Richtig, das ist ein sehr, sehr, sehr großer Vorteil.
Ja, dann kam ich mit sehr vielen Honorable Mentions, die ich jetzt nicht nochmal aufzählen werde. Und mein zweites Spiel war Concept Kits von Repo, glaube ich, ist es. Ne? Ja, das habe ich gar nicht mehr gesagt. Ja.
Und ich schließe ab mit Auf den Wegen von Darwin. Und wieder habe ich es getan.
Ah, ja. Was für ein Lied hattest du letztes Mal, in der letzten Folge noch?
Das war die super mega Lucky Box. Die ist so schön.
Weißt du, wie lange ich dieses Lied noch im Kopf hatte, obwohl ich es gar nicht kenne? Ja, lange.
So
nur diesen einen Song.
Arbeiten.
Ja, danke schön. Dankeschön dafür. Aber kriegen wir ein Jacques Frisell zusammen? Reicht es für eine Übereinstimmung?
Ich finde es ja heute mega schwer, weil alle 6 Titel einfach mega gut sind. Außer zu Froschis, da kann ich mich nicht äußern, weil ich ja da so meine Persönlichkeitsauszeit genommen habe diesbezüglich. Deswegen wäre das das einzige Spiel, wo ich sagen würde, nee, da müsst ihr ohne mich abstimmen. Annika, also was ist jetzt denn dir besonders angetan von den vorgestellten Spielen?
Ja, also tatsächlich Auf den Wegen von Darwin, weil ich das selber noch nicht gespielt habe und mich das jetzt echt deine Beschreibung wirklich sehr neugierig gemacht hat. Das, sowas reizt mich immer, was Neues auszuprobieren. Die anderen kannte ich alle schon, was aber sie nicht weniger interessant macht. Also ich hatte tatsächlich mal Goldmine und Concept Kids auch auf meiner Liste für Familienspiele. Also von daher, ja, ist das schon eine ziemlich große Schnittmenge, würde ich sagen.
Ich hätte richtig Spaß, das Jacques Wiesel an Gold zu verleihen.
Ja, das wäre auch tatsächlich mein Gold gewesen. Also mein Pick. Oh, was ist hier los? Ja, das wäre auch meine Idee
gewesen. Hat alles, setzt dann einen Mechanismus an, den Kinder kennen, weil sie gerne und oft Memory spielen.
Ja.
Auch Gold spielen sie besser als wir Erwachsene mit unseren zugeklebten Synapsen. Ist im Zahlenraum gut zu bewältigen, hat viel Schadenfreude und bietet eigentlich alles, was man so braucht auf dem Restauranttisch.
Ja, einziges Manko ist tatsächlich, dass es auch im Restauranttisch, also es braucht relativ viel Platz.
Ja, das stimmt. Im Verhältnis zur Schachtel ist der Platz, den man braucht, um das zu spielen, schon groß. Das
aber immer noch überschaubar.
Genau.
Das denke ich auch. Haben wir dann einen Jacques Frisell, Olli?
Annika, haben wir einen Jacques Frisell mit Gold?
Ja, ich finde schon.
Siehst du?
Jacques Frisell.
Wunderbar. Sehr schön. Ach, das ging ja nochmal fix. Gold von Dr. Rainer Knizia.
Da ist er wieder.
Ich bin übrigens dafür, Olli, dass wir diese Folge raus aus dem Obstgarten nennen.
Oh, was eine großartige Idee.
Das ist aber schön. Ja, finde ich gut, ja.
Mal was anderes.
Du kannst ja doch kreativ.
Ja, obwohl er sich gerade eine Etage tiefer auf den Boden gesetzt hat.
Ich sehe gerade, dass du Mama, dürfen wir heute noch, darf ich heute noch mit Olli spielen? Oh, schade, okay.
Es ist schon Zeit fürs Bett.
Okay.
Wir haben uns ja einen Ruf gemacht, die Menschen, die wir in den Podcast einladen, am Schluss damit zu überraschen, dass wir ihnen etwas schenken wollen. Wir wissen immer noch nicht genau, ob das eigentlich jetzt was Angenehmes oder was Unangenehmes ist. In deinem Fall wird's noch für dich schlimmer, weil wir testen etwas Neues. Wir wollen mit dir eine Runde Bretzter spielen. Du hast ja vorhin schon gesagt, Hitster, das ist das Entspannungsspiel mit deinem Mann, das ihr gerne spielt. Und du weißt ja, bei Hitster geht es darum, die Titel richtig im Zahlenstrahl unterzubringen. Deswegen habe ich auch vorhin gefragt, aus welchem Jahr Abgestaubt ist. Denn es ist das Jahr 2025 und Fröschis ist aus dem Jahr 2021. Und jetzt hast du schon einmal deinen Zeitstrahl. Ich habe mit einem Zufallsgenerator die Top 100 der Familienspiele auf Boardgame Geek bisschen durcheinander geschüttelt und werde dir jetzt nacheinander Spiele präsentieren, die du bitte in diesen Zeitstrahl einfügen sollst.
Oha, norddeutsche Panikattacke. Oha.
Es ist ein Push-Your-Luck-Spiel, denn solange du richtig liegst, solange kannst du weiterspielen. Der letzte Begriff allerdings ist der Saubeutelbegriff, den habe ich nämlich nicht aus der Top 100, sondern aus der Top 1000 rausgenommen. Du kannst allerdings auch jederzeit aufhören. Du hättest jetzt allerdings momentan noch 0 Punkte, aber mit jedem Spiel, das du einbaust, wächst dein Punktekonto. Insgesamt wären es 5 Brettspiele, die du in diesem Zeitraster einordnen sollst. Bist du bereit?
Nein, aber wir legen trotzdem los.
Sehr schön. Also noch einmal, deine Eckdaten sind 2021 und 2025. Und das erste Spiel, das ich dir jetzt anbiete, ist die Crew Reise zum 9. Planeten. Wo kommt es hin in deiner Leiste?
Das kommt auf jeden Fall vor 2021, würde ich jetzt so.
Alles klar. Du platzierst es und okay. Der beretzte Super-Zufallsgenerator leuchtet grün auf und sagt dir, ja, ist richtig, 2019 ist es erschienen.
Oh, das war aber ja tatsächlich relativ knapp.
Ja, aber richtig, das ist genauso, als wenn du jetzt einen Arbeittitel anlegen musst und weißt nicht, ist es vor Waterloo oder nach The Winner Takes It All.
Ja, richtig.
Das nächste Spiel für deine Reihe ist Seven Wonders, das erste aller Seven Wonders-Spiele.
Ja, dann würde ich es auch vor 2019 einordnen, ne? Oder?
Du legst es vor 2019?
Ja, mache ich einfach
und
mal.
Und der beretzte Zufallsgenerator leuchtet auch wieder grün auf, denn Seven Wonders ist 2010 erschienen. Du hast jetzt zwei Punkte, zwei richtige Karten liegen. Möchtest du weitermachen oder möchtest du aufhören?
Wenn ich jetzt sage, ich höre auf, dann ist das Spiel vorbei.
Dann hättest du zwei Punkte in der allerersten Ausgabe von Bretzter. Wir würden dir applaudieren. Und die nächste Person würde sich freuen, weil sie mit Sicherheit mehr als zwei Punkte macht.
Aber kein Druck.
Ja, komm, wir machen noch mal weiter, sonst macht es ja auch keinen Spaß.
Sehr schön. Der nächste Titel, den du bitte einordnen musst, ist Zug um Zug, Legenden des Westens.
Legenden des Westens, das ist ja jetzt fies. Also weil Zug um Zug ist ja natürlich vorher, aber Legenden des Westens, war das denn jetzt das, was gerade erst raus? Boah, das finde ich schwer. 2010 war das Jüngste, was ich hatte, ist richtig?
2010 war Seven Wonders, dann hattest du 2019 die Reise zum 9. Planeten, du hattest 2021 die Fröschis, 2025 abgestaubt.
Dann würde ich das mal, 2010 ist auch schon wieder 15 Jahre her, das denkt man ja immer nicht, es fühlt sich immer an so wie vorgestern.
Damit du das unter diesen vielen, vielen Zug um Zug Titel richtig einordnen kannst, das ist das Legacy-Spiel.
Richtig, deswegen, also das habe ich mir so, hatte ich so vermutet, ich hätte es jetzt nie behauptet, aber ich hätte es vermutet, deswegen würde ich sagen, dass, ich glaube, das ist zwischen Fröschis und abgestaubt, also zwischen 21 und 25, weil ich glaube nämlich, das ist auf der Messe 2022, habe ich das gesehen, wie das promotet wurde, aber ja. Ich mach's einfach mal so.
Es liegt auch total richtig. Es war auf der Messe 2023, als es promotet wurde. Und als die Stückzahlen ausgingen und noch samstags morgens noch schnell so die Schlange sich um 10 Uhr geformt hat. Ja, drei Punkte hast du bisher. Das läuft dir richtig gut. Du kannst jederzeit aussteigen und sagen, mit drei Punkten bin ich ganz happy. Oder du kannst sagen, Olli, gib mir doch den vierten Titel.
Ich bin mutig, jetzt hier so für eine Premiere. Ja, hört super. Ja keiner zu. Dann machen wir mal ganz unter uns hier.
Dein Mut soll belohnt werden. Bitte ordne Lost Cities in deine Reihenfolge ein.
Also JD sitzt ja hier jetzt gerade neben mir, der hat auch geschnaubt. Deswegen, daraus lese ich aus dieser nonverbalen Kommunikation, dass es doch schwierig ist.
Oder hat einfach nur von deinen Wollmäusen was abgekriegt.
Ja, mir ist nur warm.
Lost Cities. Glaube ich, 2019 hatte ich, 2021 und dann 2003. Das ist aber auch alles sehr dicht beieinander. Darf ich das mal eben sagen?
Ein bisschen wissend sage ich dir, nein, das ist nicht eng aneinander.
Okay, gut. Ja, ich meinte jetzt eigentlich auch meinen bisherigen Zeitstrahl, aber das war ja dann jetzt auch ein guter Hinweis. Dann ist es wahrscheinlich dann doch ja vor 2010? Vor 2010? Ich weiß es nicht. Ja. Ich mach's mal. Ja.
Du legst es vor 2010, grünes Licht. Ja, 1999 ist das schon rausgekommen. Das habe ich mir damals noch im Karstadt in Saarbrücken gekauft, als die Karstadt-Brettspielabteilung noch tatsächlich einen Besuch wert war. Ja, 1999, 2010, 2021, 2019 noch vorne dran, 2023, 2025. Ja. Das sieht schon richtig gut aus. Der nächste Titel ist dann aus der Top 1000 genommen. Möchtest du das Risiko eingehen und Ruhm und Ehre gewinnen oder sagst du, ach nö, danke. Du hast ja vorhin gesagt, du bist so ostfriesisch auf Nummer sicher unterwegs. Du darfst entscheiden.
Ostfriesisch auf Nummer sicher? Sind die Ostfriesen so auf Nummer sicher?
Die sind da sehr bodenständig.
Ach so, okay, alles klar. Ja, komm, ich nehme den fünften Titel noch.
Okay, selbst dran schuld.
Ja.
Der fünfte Titel, den du einordnen sollst, und ich habe ihn nicht ausgesucht, sondern der Zufallsgenerator hat ihn ausgespuckt und ich habe ihn lediglich auf seinem Platz in der Liste gesucht, heißt Escape Room Doppelpunkt das Spiel.
Ja.
Und ich glaube, JD, du dürftest helfen, wenn du möchtest.
Ja.
Aber ich weiß nicht, Annika, ob es das besser macht.
Das hast du jetzt gesagt.
Escape Room, das Spiel, das war...
Wann waren denn die Escape Rooms? Das war ja auch so kurz vor Corona, ne?
Also ja, ja. So 15, 16, 17, ja, habe ich jetzt gesagt.
So, ja, ist ja kurz. Corona war 2020, ja. Ja, dann ordnen wir es doch mal zwischen 2010 und 2019 ein, ganz mutig.
Ganz verkauft.
Ganz mutig.
Ganz mutig.
Mhm.
Und wenn wir ein Videopodcast wären, dann wäre jetzt der ganze Bildschirm grün, denn auch das liegt ding, richtig. Ding, das ding, war ding, das Jahr 2016.
Ding, ding, ding. Sehr schön.
Mega, alle Titel richtig eingeordnet.
Oh, jetzt bin ich aber
sehr
auch wirklich
schön.
Ach, runter mit den Nerven.
Ja, ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht. Also ja. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, hier in meiner entspannten Rolle dir diese Fragen stellen zu dürfen. JD, wie fandest du es?
Ich fand es richtig
war
cool.
Gut.
Das war richtig
ja,
gut.
Sehr
ja,
schön.
Ja,
fand ich auch.
Da können wir uns auch überlegen, ob wir das noch öfters einstreuen oder ob wir vielleicht dann auch selbst mit einsteigen und das Ganze als Team machen. Das wird die Zukunft zeigen. Auf jeden Fall, Bretster ist jetzt etabliert. Annika?
Ja?
Ich habe JD so oft gebeten, dich nach deinem Brettspieltraum zu fragen. Und er sagt immer, ja, mache ich. Und dann kommt hinterher die Nachricht, ah, ich habe es dann doch vergessen. Deswegen, hier, jetzt fragt der Chef selbst, weil ich bin ja immerhin 60% des Podcasts und JD nur 49,3. Annika, wenn du dir etwas wünschen würdest in deinem Brettspielleben, was wäre das?
Oh, das ist schwierig. Also ich hätte viele Wünsche. Jetzt tatsächlich inspiriert von meinen Besuchen im H2Ö, finde ich diese Einrichtung einfach so super. Also für alle, die das nicht kennen, es ist ein Stadtteilzentrum, es ist öffentlich und sie haben in der ersten Etage einen Raum mit, ich glaube, 17.000 Titeln oder so. Für jeden öffentlich zugänglich, kann man da spielen. Wenn man in Herne lebt, darf man sich das auch ausleihen und mit nach Hause nehmen. Jedes Mal, als ich da war, habe ich einen Blick in diesen Raum geworfen und wünschte mir das eigentlich für jede Stadt, weil ich finde, das ist ein Angebot, niedrigschwellig, kostenlos, für jeden zugänglich. Das finde ich einfach super, einfach um Brettspiele als Medium an sich einfach weiter raus in die Welt zu tragen und in die Familien zu bringen, in die Haushalte zu bringen und Menschen zusammenzubringen, die sich tatsächlich auch im H2Ö treffen und verabreden. Und ich fand es so klasse, bei meinem ersten Besuch da saßen da zwei Jungs, die wirklich vor der Tür standen, als um 15 Uhr geöffnet wurde und die um 18 Uhr, als die Schließungszeit war, wirklich rausgebeten werden müssen. Und die haben die ganze Zeit zusammen gespielt. Und wie wertvoll ist das bitte in Zeiten von Smartphone, Tablet, weiß ich nicht, was noch alles an digitalen Medien. Und das würde ich mir wirklich wünschen, dass es das öfter gäbe und dass es auch gerade hier im ländlichen Raum, dass man die Möglichkeit einfach hätte. Das würde ich ganz fantastisch finden.
Denk mal ganz konkret, welche der ostfriesischen Städte würde sich dafür anbieten? Wäre das eher Leer, wäre das eher Aurich? Wo würde so ein Zentrum gut hinpassen für euch?
Boah, das finde ich eine schwierige Frage. Also Leer finde ich gut, ist aber für die Menschen aus Aurich zum Beispiel jetzt auch nicht so gut zu erreichen. Da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das wieder eine hohe Schwelle ist, um da überhaupt hinzufahren. Also wir, JD und ich, wir leben im Kreis Ihlow oder in der Gemeinde Ihlow, nicht im Kreis, in der Gemeinde Ihlow, die tatsächlich auch damit wirbt, der Mittelpunkt Ostfrieslands zu sein. Wir haben das noch nicht nachgemessen, aber kommt ziemlich gut hin, weil von uns aus ist man sehr schnell in Leer, in Aurich, in Emden. Ja, weiß ich nicht. Also Leer finde ich gut. Leer und Aurich, das würde ich gut finden.
Gleich mit der Dependance. Und wir haben gerade gelernt, wo das Herz von Ostfriesland ist. Ja, Annika, ich würde dir wünschen, dass es so ein Zentrum gibt und ich würde dir wünschen, dass du es leiten könntest.
Ja, das wäre ein Traum, oder? Ja, das wäre wirklich so mein Traumjob, aber ja, mal gucken, wie wir die ostfriesischen Strukturen noch umtrempeln können.
Wir arbeiten dran. Jetzt fehlt ja eigentlich noch der Wumms, oder? So, ich fange an mit 3, 2, 1.
Wumms. Guck, das hat Spaß gemacht und du wirktest überhaupt nicht nervös, Annika.
Ah, schön. Das ist Kompetenz ausstrahlen bei völliger Ahnungslosigkeit.
Kompetenz, ja.
Nein, schön, mir hat es auch Spaß gemacht.